kommt der dritte Punkt. Ja, sag nochmal, der erste war einfach diese absurde Umkehrung, Konsum für Produktion. Der zweite war, Konsum ist ein beschränkendes und beschränktes Mittel des Kapitalkreislaufs. Ja, die Ausführung der Absurdität. Drittens, wie schaut er denn jetzt dann also aus, der Konsum, wenn er Mittel des Kapitalkreislaufs ist? Also, weil Sie Ihre gewinngeschwängerte Ware verkaufen wollen, bemühen sich die Unternehmer, wie hier steht, bemühen sich die Unternehmer um die Kaufkraft der Massen. Und zwar gegeneinander. Jeder versucht, keiner ist bereit, die Kaufkraft zu stiften. Außer es ist nötig für sein Geschäft. Aber da ist er sehr, da ist er kleinlich und knapp und nur das Nötige wird ausgegeben. Keiner ist bereit, die Kaufkraft zu stiften. Aber die, die es dann gibt, möchte jeder ausnutzen, so gut er kann. Und am liebsten möchte jeder sie monopolisieren und quasi sie sollen, alle sollen bloß sein Produkt kaufen. Seinem Kapital den Kreislauf ermöglichen und damit muss man die Kaufkraft von anderer Ware abziehen. Na, wie macht man das? Unternehmer konkurrieren mit Preis und Qualität um die Kaufkraft der Massen. Wichtig, weil es nicht ums Bedienen der Konsumbedürfnisse geht, sondern darum, sich an den Konsumbedürfnissen zu bedienen. Weil es nicht darum geht, das Volk zu versorgen, sondern weil es darum geht, die Kaufkraft im Interesse des Kapitals auszunutzen. Werden dem Bedürfnis Angebote gemacht. Aber dem Bedürfnis, das nicht zahlen kann, das mittellos ist, werden von allem Anfang an überhaupt keine Angebote gemacht. Das bleibt sowieso und von allem Anfang an ungestillt. Nur Bedürfnis, das sich fürs Kapital ausnutzen lässt, gilt überhaupt was. Arme Leute, die kein Geld haben, kriegen auch keine Angebote gemacht. Ihr Bedarf bleibt ungestillt von allem Anfang an, weil es ja nicht darum geht, den Bedarf zu befriedigen, sondern den Bedarf auszunutzen. Insgesamt kommen die Massen Angebote gemacht, aber auch nur im Bereich der Produkte und im Bereich der Preise, bei denen sich ihr Kaufkraft ausnutzen lässt. Wichtig in Erinnerung zu halten, bei allem Gerede von Konsum, und ihr wisst ja, da komme ich ja später noch drauf, Konsumgesellschaft, Konsumterror, Konsumkritik, bei all dem Gerede, weil es darum geht, die Kaufkraft der normalen Leute fürs Geschäft zu benutzen, werden ihnen auf den wichtigsten, in den wichtigsten Bedürfnissen, in den richtig großen Fragen natürlich keine Angebote gemacht. Also was auf dem Markt nicht vorhanden ist, was man sich nicht kaufen kann als Proletarier, ist Existenzsicherheit. Einfach ein sorgenfreies Leben, das ist nicht im Angebot. Eine Versicherung gegen Armut kann man nicht kaufen. Und wenn man sie kaufen könnte, täte sie ja Vermögen kosten. Und wer Vermögen hätte, bräuchte sie ja nicht kaufen. Schöne, große, gut gelegene Wohnungen, Häuser ist nicht im Angebot. Freie Verfügung über die eigene Zeit, das alles ist nicht zu kaufen. Nicht zu kaufen für Leute, die es bräuchten. Alles andere kann man kaufen. Und da ist der moderne Arbeitsmensch, anders als der Sklave, von gar nichts prinzipiell ausgeschlossen. Sondern von allem, nur nach Maßgabe der Größe seines Geldbeutels. Und weil sein Geldbeutel für den Umschlag des Kapitals nutzbar gemacht werden soll, deswegen werden dem Bedürfnis Angebote gemacht in tausend Dingen, mit jeweils x Abstufungen nach Preis und Qualität. auch der Geldbeutel der Leute, die sehr wenig Geld haben, ist für Gewinne zu benutzen. Wenn die Ware nur billig genug hergestellt ist, sodass der arme Mensch sie noch kaufen kann. Deswegen schaut der Konsum auch so aus, dass es in unserer Gesellschaft von jeder Ware, wirklich vollkommen egal, vom Rasierwasser bis zum Bier, vom Auto bis zum, ich weiß nicht was, Bettüberzug, gibt es immer alles von der Premium-Qualität bis zum Schund. Also die Klassengesellschaft bildet sich durchaus ab in der Hierarchie der guten und nicht so guten Dinge. Jedes Bedürfnis soll benutzt werden für einen Umschlag. Also wird jedem, so gut es geht, ein Angebot gemacht. Das ist der Kampf um den Markt mit Preis und Qualität. Immer mit dem Ton, wer was Besseres will, muss auch mehr zahlen, wer aber weniger zahlen kann, kriegt auch was Schlechteres. Konkurrenz um den Markt, Konkurrenz um den, und Werben um den Konsumenten, zweite Ebene. Das ist die Werbung. Unternehmen geben durchaus eine Menge Geld aus für die Propaganda für ihr Produkt. Und unsere Welt ist vollgestellt mit Propaganda von privaten Leuten für ihre Ware. Ja, das habe ich früher schon mal erzählt. Wenn der reale Sozialismus, dem man ja immer nachsagt, er hätte die Menschen nicht in Ruhe gelassen und an den Werkstoren wären Sprüche gestanden wie vorwärts zum 17. Parteitag der KPDSU oder hoch die internationale Solidarität oder irgend so Zeug. Man hätte damit die Menschen belästigt. Im Vergleich zu dem, wie unser kapitalistischer Alltag ausschaut, haben die Leute unglaublich in Ruhe gelassen. Also wie bei uns die Welt vollgepflastert ist von Propaganda für Produkten, das ist unüberbietbar. Fängt ganz einfach an, nämlich auf die, naja, wie beim billigen Jakob. Nehmt meinen Schrott, nicht den vom anderen. Die Prädikate sind da ganz einfach. Laut, schreierisch sein, auffällig sein, gut sichtbar, den Namen der eigenen Ware bekannt machen. Die erste Ebene der Werbung. Dann Preis und Qualität, aber jetzt nicht mehr als quasi einfaches ökonomisches Ding, sondern Preis und Qualität als Argument. Wie viel das wieder alles verrät, Preis und Qualität als Argument. Nehmen wir den Preis. Den Leuten wird gesagt, mein Preis ist super. Ja, mein Preis ist dein Vorteil. Manchmal heißen sie auch Vorteilspreise. Die Leute kriegen gesagt, Geld wegzahlen ist das. Geld wegzahlen ist die beste Weise, es zu behalten. Geld ausgeben als Form von Sparen. Ja, Produkte, die einfach Sparpreise haben. Jede Ware kostet nur, ja, das ist fast schon unverzichtbar, wenn man einen Preis nennt, ein nur davor zu setzen. Das alles hat in der Phrase Geiz ist geil bloß halt eine neue Formel gefunden. Aber eigentlich ist es das, was ewig gibt, nämlich Werben mit dem Preis. Und Werben mit dem Preis, das ist ein Punkt, da muss man mal sehen, wenn man Leuten mit dem Preis kommt und sagt, nimm meine Ware, die kostet wenig. Das ist ein Anspielen auf die Armut. Das ist ein Voraussetzen der Armut. Und es ist ein Angebot an die Armut, nämlich, die Armut muss nicht drücken. Auch mit deinem Geldbeutel kommst du weit, wenn du ihn gut bewirtschaftest und mein Zeug kaufst. Man geht aus von der Beschränkung der Leute, dass sie sich nicht kaufen können, was sie wollen und brauchen. Genau davon geht man aus und sagt ihnen dann, du kannst dir kaufen, was du willst und brauchst. Dein Geld reicht, wenn du es für meinen Schrott ausgibst. Ein Umgang, ein Argument, das nur bei armen Leuten zieht überhaupt, bei Leuten, die knapp mit dem Geld kalkulieren müssen, überhaupt nur zieht, dass das ein Schnäppchen sei, dass das ein Superpreis ist. Das geht alles aus von einem größeren Verkaufsbedürfnis, als es Konsumptionsfähigkeit gibt. Und das wird angesprochen. Und da wird den Leuten noch gesagt, aber die Beschränkung, die du erleidest, muss nichts ausmachen, wenn du mein Ding kaufst. Qualität. Werbung mit Qualität. Kann auch ganz einfach losgehen, Qualitätsware und so weiter. Aber wo mit Qualität geworben wird und die Werbung selber, die heutige Werbung, die TV-Werbung und so weiter, die wirbt für die Qualität mit einer Überhöhung derselben. Geht los mit diesem Produkt befriedigst du dein Bedürfnis supermäßig. Eine ganz tolle Seife, ein super Rasierwasser etc. Aber es bleibt nicht beim supermäßig im Sinn von, naja, und das Bedürfnis, die Haut nach der Rasur zu beruhigen, geht damit ganz gut, sondern das Bedürfnis wird überhöht zu, mit diesem Produkt befriedigst du dein Bedürfnis so, dass dein Leben glückt. Werbung zielt immer auf das Bild des geglückten Lebens. Und deswegen, wer ein Haus kauft, kauft nicht ein Haus, sondern ein Zuhause. Ja, mit Familie und fröhlichen Kindern gleich dabei. Rasiercreme wird beworben mit spärlich bekleideten Frauen, die dem Rasierten um den Bart gehen. Überhaupt die Rolle des Sex in der Werbung. Es ist die Formel für Lebensglück überhaupt und die wird einfach mit dem Produkt verbunden. Jetzt habe ich die Reihenfolge versaut. Ich wollte es eigentlich andersrum sagen. Ich wollte anfangen, Qualität supermäßig und dann als erstes einführen. Das erste Versprechen der Werbung ist, mein Produkt befriedigt dein Bedürfnis supermäßig, war ja auf die Formel vorhin. Mein Produkt ist Luxus. Also die Seite, mein Produkt ist was Ausgefallenes. Das ist nicht, was alle haben. Auch das ist nochmal ein Anspielen auf Armut. Es ist nochmal ein Anspielen auf, es gibt Massenprodukte, die haben alle. Es ist ein Angebot, du befriedigst hier ein Bedürfnis, das kann nicht jeder. Du zeichnest dich aus im Unterschied zu den Massen, die jeden Schrott verwenden, wenn du meinen Schrott kaufst. Dieses, was dann zur Werbung gehört, das gönne ich mir. Das leiste ich mir, das bin ich mir wert, ja, diese, wenn die Damen irgendwas kaufen und dann hinterher sowas sagen. Das alles zielt auf, das ist nicht das Notwendige, was man sowieso braucht, eine Seife, sondern das Allernormalste Notwendige ist was ganz Extras. Also das war der erste, das war eigentlich die unterste Stufe. Dann kommt es, die Überhöhung zu, das ist Mittel des geglückten Lebens, Haus zu Hause. Und dann kommt eigentlich erst die Rolle des Sex in der Werbung, überhaupt das Bild des im privaten Dasein Erfolgreichen, nämlich sich die Sphäre des Glücks erschließen können, auf die sie ja schließlich ankommt. Das andere Geschlecht erfolgreich attrahieren. Und das wird mit allem verbunden, mit wirklich allem. Autos werden mit halbnackten Frauen verkauft, Rasierklingen, alles. Wichtig ist Folgendes. Über die Werbung, das ist wirklich billig. Also da muss man keine kommunistische Schulung hinter sich gebracht haben, dass man die Werbung verspotten kann. Das kann wirklich jeder. Das ist, ihr hast im Fernsehen auch, das, nach der Werbung kommt die Comedy, die macht Spaß über die Werbung. Es ist nichts Besonderes. Aber es lohnt sich einen Augenblick lang, sich zu überlegen, wie das eigentlich funktioniert. Denn auf einen Punkt muss man achten. Im groben Sinn drauf reinfallen tun die Leute nicht. Also so, dass wenn einer sagt, kauf diese Unterhose, dann bist du geil wie, weiß Gott wer. So ist es nicht. Da sagen die Leute, das mache ich jetzt und dann klappt es alles. So geht es nicht. Also in dem Sinn, auf eine getäuscht werden und auf die Täuschung reinfallen, das tun die Leute nicht bei der Werbung. Deswegen, jeder kann über die Werbung auch spotten und lachen und weiß schon, die versprechen Gott um die Welt. Und das wird natürlich alles nicht erfüllt. Also so funktioniert es nicht, es funktioniert auf einem härteren, in einem härteren Sinn. Nicht, dass die Leute das Versprechen glauben würden, dann bin ich sexuell so attraktiv, dass mir niemand widerstehen kann. Nicht in dem Sinn, sondern in dem Sinn, dass die Leute mit der Überhöhung des Produkts zum Mittel des geglückten Lebens, zum Mittel des geglückten Privatexistenz, dass sie mit dieser Überhöhung die Leute schon genau dort ansprechen, wo sie wirklich unterwegs sind. Wie gesagt, nicht, dass sie glauben würden, dass das Versprechen erfüllt wird, aber dass sie solche Ziele wirklich verfolgen, das stimmt schon. Sie werden dort angesprochen, wo sie unterwegs sind. Es sind halt Menschen, die ihr Leben aufgeteilt haben müssen. Aufgeteilt haben müssen in die Abteilung Aufwand und die Abteilung Ertrag. Ihr tägliches Dasein in Büros und Fabriken, das ist das Leben als Aufwand. Es ist das Minusleben. Das muss man sich antun. Da muss man sich alles gefallen lassen vom Vorgesetzten. Die Stunden muss man durchstehen. Wofür? Damit man hinterher mit Leben entschädigt wird. Für die Abteilung Aufwand. Für die Abteilung Minusleben. Und dann gibt es das absurde Ideal, ein Leben, in dem man Mittel des Kapitals ist. In dem man eben für den Gewinn arbeitet und hinterher deswegen auch ausgelaugt ist und der größte Teil des Tages vorbei ist. Dem Restleben, dann, wenn man frei ist und mit dem verdienten Geld in der Tasche sich zugänglich machen kann, was man sich zugänglich machen kann, mit dem Rest ein geglücktes Leben den Verhältnissen abzuringen. Und Leute, die eben in der Lage ihre Existenz nicht kritisieren, sondern verbissen sagen, diesen Existenzbedingungen gewinne ich mein Glück ab, die lassen sich aufs Glück immer gern ansprechen. Die halten es nicht für absurd, zu sagen, es kommt aufs Glück an. Für absurd halten sie es vielleicht, dass die Seife mich glücklich machen soll. Das halten sie vielleicht für absurd. Aber dass es ums Glück geht, um diesen Unsinn, um dieses Ideal der Totalbefriedigung. Deswegen, weil das halbe Leben Minus ist, als es Ideal der Kompensation ist, dass es um diesen Unsinn geht, das halten sie nicht für verkehrt, sondern das meinen sie, das ist genau die Sache, um die es geht. Es geht schon weiter, um neu und immer wieder verkaufen zu können. Bewirbt die Unternehmerwelt, nicht nur die Produkte, die es schon gibt, sondern sie kreieren immerzu neue Produkte, damit es wieder was Neues zum Verkaufen gibt. Damit es wieder einen Grund gibt, sich was zu kaufen. Damit es einen Grund gibt, das Produkt dieses Unternehmers zu nehmen und das Produkt der anderen Unternehmer links liegen zu lassen. Auf der einen Seite muss man das sagen, dass es die Produktion ist, dass es die Fabriken sind, die die Bedürfnisse der Menschen entwickeln, ist nichts Schlimmes. Ist vielmehr vollkommen normal und in allen Gesellschaften so. Kein Konsument, der noch keinen Farbfernseher gesehen hat, hat ein Bedürfnis nach einem Farbfernseher. Und sagt, der fehlt, der ist nicht da. Unsere Bedürfnisse, die wir heute haben, sind alle nicht mehr waldursprüngliche, natürliche Bedürfnisse. So nach dem Muster satt werden. So ist es nicht. Alle diese Bedürfnisse sind gesellschaftlich produzierte und es ist auch gut so. Das ist die Seite, die ich vorhin von Marx vorgelesen habe, das ist das Zivilisationsmoment. Ja, dass die Leute aus dem Mittelalterlichen mehr als satt werden ist nicht drin, rausgezogen sind und jetzt verschiedene Speisen kennen und verschiedene Speisen unterscheiden und italienische Küche kennen und ungarische, wenn sie die mögen, und Thai und so weiter. Das ist zivilisatorisch und es ist in Ordnung und es ist normal in allen Gesellschaften der Welt. Unnormal ist es, dass die Möglichkeiten der Produktion die Bedürfnisse entwickeln im Interesse der Produktion. Das ist unnormal. Dass es die Produktion ist, die die Bedürfnisse entwickelt, die Fähigkeiten, die Techniker hinkriegen, das ist nicht zu kritisieren. Dass die Bedürfnisse entwickelt werden, damit wieder was Neues zu verkaufen geht, das ist zu kritisieren. Das ist nämlich absurd, da werden die Bedürfnisse entwickelt im Interesse der Produktion. Und das sieht man ihnen auch an. Von dem Standpunkt aus wird nämlich manches sehr gleich. Die Entwicklung eines wirklichen neuen Gebrauchswerts, der was kann, was die anderen Dinger nicht konnten und deswegen wirklich besser ist, steht neben dem, dass man einfach Schnickschnack an den Sachen verändert. Wenn es dazu taugt, dass man den Kunden vom Produkt des Konkurrenten wegzieht zum eigenen, ist Schnickschnack gerade so gut und so nützlich, wie das Entwickeln neuer Gebrauchseigenschaften. Der Zweck ist ja wirklich bloß, den Kunden von dort wegzulocken und zu meinem Produkt hin. Haben Sie wirklich was gemacht? Sie bauen in die Produkte tatsächlich einen moralischen Verschleiß ein. Moralischer Verschleiß soll heißen, ein Verschleiß, der nicht identisch ist mit dem Verschleiß eines Pullovers, wenn er abgetragen ist. Mit dem Verschleiß eines Autos, wenn es irgendwann immer mehr Reparaturen fällig sind und nicht mehr fährt. Sie bauen in die Produkte ein Veralten ein. Damit man sich wieder was Neues kauft. Ja, die Mode ist das, dass jedes Produkt in dem Sommer, wo es kreiert wird, schon gesagt wird, nächsten Sommer muss das unmöglich ausschauen und man muss nächsten Sommer wieder was Neues haben, damit das Alte alt ausschaut, damit man das Alte nicht mehr sehen mag und einen Grund hat, wieder Geld auszugeben fürs Neue. Und was vielleicht bei der Bekleidung, bei Hemdchen und so, da möchte man ab und zu mal was anders sehen, noch angeht, ist inzwischen ja zu einem allgemeinen Ding geworden. Alles ist Modeartikel. Autos sind Modeartikel geworden. Küchen, Polstermöbel, alles. Ich komme später noch auf die Realität zurück. Jetzt bleibe ich einfach einmal eine Weile in dieser absurden Welt des Kampfes um Absatz, was man da alles macht. Für dieses Bedürfnis, den Leuten immer wieder was Neues zu verkaufen, hat die Industrie glatt was entdeckt. Nämlich, dass man den Leuten außer den Gebrauchswerten, die die Dinge so haben, noch einen ganz anderen Gebrauchswert anbieten und die Befriedigung von noch einem ganz anderen Bedürfnis schmackhaft machen kann. Nämlich das Bedürfnis, sich als erfolgreiches Individuum darzustellen. Erinnere mal bloß an die Sache, ja. Heutzutage kann man doch, heutzutage kriegt man zum Beispiel Kleidermode mehr angeboten ohne eine Philosophie. Von Wörl ist kürzlich eine Werbung gekommen über Strelson, oder Strelson, ich weiß nicht, deutsche Firma. Da heißt es also, ein Modemacher heute kann ohne eine Philosophie überhaupt nicht mehr antreten. Wenn er nicht eine Philosophie zu verkaufen hat, dann hat er nichts zu verkaufen. Also Anzüge sind das Letzte, was der verkauft. Drücken Sie Ihre Persönlichkeit aus. Durch die Kleidung, die du trägst, durch das Auto, das du kaufst. Ja, das hat mal der kleine Spaß. Was muss das für eine Persönlichkeit sein, die sich durch ein Auto ausdrücken lässt? Aber mal gleichgültig. Das Angebot heißt, drücken Sie Ihre Persönlichkeit durch die Automarke aus, die Sie kaufen. Oder durch das Modell. Zeigen Sie, wer Sie sind. Zeigen Sie den anderen, wer Sie sind. Eigentlich das Primitive und auch schon sehr lang Bekannte. Mit den Konsumartikeln, die man kauft, gibt man an. Oder kriegt man das Angebot von der Industrie gemacht, gibt damit an. Und die Industrie spielt richtig drauf an. Du kannst außer dem Fortbewegungsinteresse und der Bequemlichkeit beim Transport auch noch ein ganz anderes Bedürfnis mit einem Automobil befriedigen, nämlich dein Bedürfnis zum Angeben. Auch da noch möchte ich mal daran erinnern, auf was für Trostlosigkeit das immerhin verweist. Den Leuten das Angebot machen, damit könnt ihr angeben. Hat er zwei Seiten. Die eine Seite ist die Objektive, die ich vorhin schon mit Luxus angesprochen habe, das Exklusive. Das ist was Exklusives. Da ist der Genuss des Produkts, soll darin bestehen, dass andere es nicht haben. Nicht, dass X genießt, dass es zum Genuss taugt, sondern ich genieße, dass X habe und andere nicht. Das ist schon die ganze Stellung, ich genieße meine Stellung in einer Hierarchie von arm bis reich. Ich genieße, dass ich nicht zu den Arschlöchern gehöre. Und wenn, dann genieße ich, dass ich zeigen kann, dass ich es nicht bin, dass ich es nicht tue. Das ist die zweite Ecke. Sich als erfolgreiches Individuum darstellen, es ist ja sozusagen schon die Schwundstufe vom erfolgreiches Individuum sein. Es ist ja schon der Zweck, sei erfolgreiches Individuum, ein Zweck, den es bloß in einer kapitalistischen Gesellschaft gibt, wo der Mensch dauernd bestritten ist, wo er das Angebot kriegt, sei deines Glückes Schmied, aber komm zurecht mit den Bedingungen, in die du gestellt bist. Gewinnt dieser Welt dein Glück, deinen Erfolg ab. Und weil alle wissen, wie viel dabei scheitern und wie notwendig es ist, dass dabei gescheitert wird, deswegen ist der Standpunkt, ich will Erfolg, ich bin mir Erfolg schuldig. Das, was die Leute dann wirklich auch mit der Bereitschaft, sich das anzutun, auch sich als Zweck setzen. Jetzt wollen sie Erfolg. Ist aber das Angebot, zeige den Erfolg, den du hast. Ja? Das ist, weil ich sage, Schwundstufe. Es ist ja Abstand nehmen von, ob der ein geglücktes Individuum ist oder nicht, ist ja noch immer nicht dasselbe, als ob er sich als solches darstellt. Genieß wenigstens, dass du es hinkriegst, in den Augen der anderen ein geglücktes Individuum zu sein. Also auf wie viel Beschränkung, auf wie viel Beschneidung, auf wie viel Bestreitung der Individualität man da anspielt, wenn man das Angebot macht, gib doch ein bisschen an mit den Produkten. Wie viel Kapitalismus unterstellt ist, wenn man also, nämlich dass die Menschen dauernd bestritten sind, unterstellt ist, wenn man das zu einem Genussartikel aufbereitet, das Angeben. Das alles, auf was das alles verweist, naja, das ist doch viel schlimmer, als dass dann die Menschen sich die Sünde auch noch antun, ein wenig angeben zu wollen. Aber, den Punkt muss man schon noch sagen, auch das ist ein wirkliches Bedürfnis. in unserer Gesellschaft anzugeben mit den Produkten, die man sich leisten kann und leistet. Und deswegen ist es von der Industrie auch keine Spinnerei, wenn den Leuten das als Haupt- oder womöglich gar als Nebennutzung, als Neben- oder Hauptnutzen der neuen Anschaffung schmackhaft gemacht wird. Auf die Weise lebt man ja dann wirklich in einem ziemlichen Irrenhaus. Man liest in der Zeitung, und dann mit der ganzen Werbung und der Welterwerbung, das ist alles passiert, so, und jetzt liest man, Shopping wird immer mehr zum Vergnügen der Leute. Leute gehen gern shoppen. Jetzt muss man wirklich sagen, also die Beschaffung der Artikel, um deren Genuss es doch eigentlich zu tun ist, die Beschaffung der Artikel soll selber der Genuss sein. Hält man an und für sich eher für die Abteilung Aufwand, dass man hin muss und es beschaffen? Nein, Shopping ist ein Vergnügen. Auch da wieder. Es ist wichtig zu sehen, in welcher Welt man lebt, wenn Shopping Vergnügen ist. Das ist wichtiger, als den Kopf zu schütteln und zu sagen, ich als Intellektueller, ich finde es kein Vergnügen. Wenn Shopping ein Vergnügen ist, dann genießen die Leute die Möglichkeit, den Ausschluss von den Produkten, der erstmal gegeben ist. Alles ist in den Schaufenstern und nichts gehört ihnen. Den Ausschluss von den Produkten möglicherweise aufheben zu können. Sie genießen das Gefühl der Macht des Geldes, das sie in ihren Taschen tragen. Sie können sich was kaufen. Und dieses, ich bin in der Lage, mir was zugänglich zu machen. Ja, was bloß ein Reiz ist, wenn erstmal alles nicht zugänglich ist. Das für einen Genuss halten. Ich schaue mir alles an, was ich mir kaufen könnte und kaufe dann auch irgendwas. Den Genuss der Freiheit, die beim Wählen des Artikels, den man kauft, betätigt wird. Das alles lebt davon, dass der Ausschluss, das Nichthaben, das Nichtzugänglichsein, die allgemeine Folie, der allgemeine Zustand ist, vor dem dann den Ausschluss aufheben können, glatt ein Gefühl der persönlichen Macht und ein Gefühl der persönlichen Freiheit vermittelt. Schauen wir uns an, wie der König Kunde dasteht. Denn es ist auch wichtig, an einen Ausgangspunkt zu erinnern. Immer kann er zu wenig kaufen. Immer wird er mit dem Lohn als Kost behandelt und knapp gehalten. Durch Werbung, durch Mode, durch das Angebot, kauf exklusive Ware, steigt seine Kaufkraft ja nicht. So kommt die Absurdität zustande, dass unter dem Siegel von Luxus und Genuss die Menschen natürlich das Geld, das sie verdienen, ausgeben. Aber mit dem, was sie ausgeben, soweit ihr Einkommen ihm reicht, im Wesentlichen halt das Nötige kaufen. Das, was auf unserem kulturellen und funktionalen Niveau halt so gebraucht wird. Kleidung, Essen, Trinken, Transport, Wohnen, Unterhaltung, Ferien. Na, das sind so die Dinge. Was es halt braucht, es wird der Schein erweckt, sie würden sich Luxus zugänglich machen. Und tatsächlich geben sie ihr Geld halt fürs Nötige aus. Fürs Nötige, und da merken die Leute schon, wenn sie das Geld falsch ausgeben, dass es fürs Nötige nicht mehr langt. Und dann werden sie schlau und dann teilen sie sich's ein und dann geben sie es eben aus für die Lebensbedürfnisse, die es braucht für einen modernen Arbeitnehmer, damit er seine Notwendigkeiten abwickelt und morgen wieder frisch auf der Matte steht. Am Schluss war es nichts anderes als die notwendige Reproduktion, die mit dieser ganzen Überhöhung und dem ganzen Zirkus und Schein abgewickelt wird. Der König Kunde, ja, mit dem Ton, Alles dreht sich um ihn. Er wird umworben. Aber auch manchmal mit dem Ton. Er hat alles in der Hand. Was er möchte, wird produziert. Der König Kunde ist in Wahrheit das letzte Anhängsel des Wirtschaftslebens. Was soll er denn anders machen, als kaufen, was im Angebot ist und solange sein Geld reicht? Er wählt, das stimmt, er kann wählen, aber nur zwischen den Alternativen, die der Markt ihm bietet. Und die Alternativen, die der Markt ihm bietet, haben eine Voraussetzung allemal, nämlich, was immer angeboten wird, auf allen Preisniveaus und Qualitätsstufen, was immer angeboten wird, eine Vorbedingung hat das Ding längst erfüllt. Es ist eine Ware mit einem Preis, der einen Gewinn für das Unternehmen beinhaltet. Sonst existiert das Angebot überhaupt nicht. Was anders als sich für die Versilberung von Gewinnen dienstbar machen, kann er gar nicht. Und die Konkurrenzfähigkeit der Ware, wodurch kommt die zustande? Na, dadurch, dass bei der Produktion sehr sparsam mit Löhnen umgegangen worden ist. Also es ist seine eigene Armut und Verbilligung, die er in zugänglichen Preisen hinterher erlebt. Ja, wenn sich heute immer, wenn man immer wieder mal gesagt kriegt, heute stehen die Menschen doch gut da, anders als unsere Großväter. Gibt's heute, kann der Arbeiter sich heute den Kühlschrank kaufen, den Fernseher, ein Auto? Dann muss man erst mal sehen, dass der Unterschied zum Großvater nicht darin besteht, dass der Arbeiter heute so viel reicher ist, sondern darin, dass die Autos so viel billiger hergestellt werden können als damals. Dass die Arbeit so produktiv gemacht worden ist, dass der Arbeiter, der für einen Gewinn arbeitet, so wenig Arbeit in ein Auto stecken muss, dass am Schluss sogar der Arbeiter, der so knapp entlohnt wird, sich das kaufen kann. Es ist doch nicht, dass er einen größeren Anteil am Reichtum hat als früher, sondern es ist so, dass das Auto einen so viel kleineren Anteil an Reichtum repräsentiert als zur Zeit seines Großvaters. Die Macht des Konsumenten, die immer beschworen wird, die Macht des Konsumenten besteht in was einzig, in einer Sache. Nämlich, dass er darauf verzichtet, seine Bedürfnisse zu stillen, sogar in dem Maß, wie er es könnte. Das ist die einzige Macht, die der Konsument hat. Also nicht kaufen, das kann er. Aber was ist das für eine Macht, nicht kaufen? Er muss ja kaufen, es ist ja sein Bedürfnis, das befriedigt werden muss.